pfiff um sie herum, während es holpernd und scharrend Stufe um Stufe nach unten ging. Es schien ewig zu dauern. Dann war sie auf einmal am Fuß der Steigung bei Myr und ihrem kleinen Lord angelangt, die hinter der kleinen Felsspitze Schutz suchten. Vor ihnen lag ein hoher Steinsattel, schmal und eisüberzogen. Elaine hörte das Kreischen des Windes und spürte, wie er an ihrem Mantel zerrte. An diese Stelle konnte sie sich noch vom Aufstieg her erinnern. Damals hatte sie hier Angst gehabt, und nun wieder.
»Es ist breiter, als es aussieht«, erklärte Myr gerade Lord Robert aufmunternd. »Einen Schritt breit und nicht mehr als 8 Schritt lang, das ist doch nichts.«
»Nichts«, erwiderte Robert. Seine Hand zitterte. »Oh nein«, dachte Elaine, »bitte nicht hier, nicht jetzt.«
»Am besten führt man die Maultiere hinüber«, sagte Myr. »Wenn es Mylord gefällt, bringe ich zuerst meins nach drüben und komme dann für eures zurück.«
Lord Robert gab keine Antwort. Er starrte mit verschwollenen Augen auf den schmalen Bergsattel.
»Ich bleibe nicht lange weg, Mylord«,
versprach Myr, aber Elaine bezweifelte, dass er sie überhaupt wahrnahm. Als das Bastardmädchen ihr Maultier aus dem Schutz der Felsspitze führte, packte der Wind sie mit seinen Zähnen. Ihr Mantel wallte auf, verdrehte sich und flatterte in der Luft. Myr taumelte, und für einen halben Herzschlag schien es, als würde sie über die Kante geweht. Doch dann gewann sie das Gleichgewicht zurück und ging weiter. Elaine nahm Roberts in einem Handschuh steckende Hand, damit er aufhörte zu zittern.
»Süß Robin«, sagte sie, »ich habe Angst. Haltet meine Hand und helft mir hinüber. Ich weiß, ihr habt keine Furcht.«
Er blickte sie an. Seine Pupillen waren nur winzige dunkle Punkte in Augen, so groß und weiß wie Eier.
»Ich nicht? Ihr nicht, ihr nicht. Ihr seid mein geflügelter Ritter, sehr süß Robin.« »Der geflügelte Ritter konnte fliegen«, flüsterte Robert. »Höher als die Berge«,
sie drückte seine Hand.
Lady Miranda hatte sich zu ihnen gesellt. »Das konnte er«, wiederholte sie, als sie begriff, was vor sich ging.
»Sehr süß Robin«, sagte Lord Robert, und Elaine wusste, dass sie nicht wagen durfte, auf Myrs Rückkehr zu warten.
Sie half dem Jungen beim Absteigen, und Hand in Hand betraten sie den kahlen Bergsattel. Ihre Mäntel flatterten hinter ihnen im Wind. Um sie herum gab es nur leere Luft und Himmel, der Boden fiel zu beiden Seiten steil ab. Unter ihren Füßen lagen Eis- und Steintrümmer, die nur darauf lauerten, dass sie darauf mit dem Fuß umknickten. Der Wind heulte grimmig.
»Es klingt wie ein Wolf, wie ein Geisterwolf, groß wie die Berge.«
Und dann hatten sie die andere Seite erreicht. Und Myrstone lachte und hob Robert hoch, um ihn zu umarmen.
»Sei vorsichtig«, forderte Elaine sie auf. »Er kann dich verletzen, wenn er um sich schlägt. Man glaubt es zwar nicht, aber es kann passieren.«
Sie fanden einen Platz für ihn, eine Spalte zwischen den Felsen, wo er vor dem Wind geschützt war. Elaine kümmerte sich um ihn, bis das Zittern vorüber war, während Myr zurückging, um den anderen bei der Überquerung des Sattels zu helfen. In Snow erwarteten sie neue Maultiere und eine warme Mahlzeit, ein Eintopf aus Ziege und Zwiebeln. Elaine aß zusammen mit Myr und Miranda.
»Du bist ebenso mutig wie schön«, sagte Miranda zu ihr.
»Nein«, das Kompliment ließ sie erröten, »bin ich nicht. Ich hatte solche Angst. Ich glaube, ohne Lord Robert wäre ich nicht hinübergekommen.«
Sie wandte sich an Myrstone.
»Du wärest beinahe gestürzt.«
»Da hört ihr! Ich stürze nie!«
Myrs Haar war ihr ins Gesicht gefallen und verdeckte ein Auge.
»Fast, habe ich gesagt. Hattest du keine Angst?«
Myr schüttelte den Kopf.
»Ich erinnere mich an einen Mann, der mich in die Luft geworfen hat, als ich noch sehr klein war. Er ragt bis in den Himmel und er wirft mich so hoch, dass es sich anfühlt, als würde ich fliegen. Wir lachen beide, lachen so heftig, bis ich kaum mehr Luft bekomme, und schließlich lache ich so sehr, dass ich mir in die Hose mache, und da lacht er nur noch schallender. Ich hatte nie Angst, wenn er mich in die Luft warf. Ich wusste, er würde stets da sein, um mich aufzufangen.«
Sie strich ihr Haar zurück.
»Eines Tages war er dann nicht mehr da. Männer kommen und gehen. Sie lügen oder sterben oder lassen dich allein. Ein Berg hingegen ist kein Mann, und ein Stein ist die Tochter eines Berges. Ich vertraue meinem Vater und ich vertraue meinen Maultieren. Ich werde nicht stürzen.«
Sie legte ihre Hand auf einen rauen vorstehenden Felsen und stand auf.
»Wir sollten besser aufbrechen. Wir haben noch einen langen Weg vor uns und ich rieche Sturm.«
Es begann zu schneien, als sie Stone verließen, die größte und unterste der drei Wegburgen, die der Verteidigung des Aufstiegs zu Eyrie dienten. Inzwischen hatte die Dämmerung eingesetzt. Lady Miranda schlug vor, sie sollten vielleicht lieber umkehren, in Stone übernachten und den Weg bei Sonnenaufgang fortsetzen, aber Myr wollte nicht auf sie hören.
»Dann könnte der Schnee 5 Fuß hoch liegen, und die Stufen wären selbst für meine Maultiere zu heimtückisch«, sagte sie. »Wir sollten weiter, aber langsam.«
Und so machten sie es. Unter Stone war die Treppe breiter und nicht so steil und wand sich zwischen hohen Kiefern und graugrünen Wachbäumen hindurch, welche die unteren Hänge der Giants Lands überzogen. Myrs Maultiere kannten anscheinend jede Wurzel und jeden Stein auf dem Weg nach unten, und an die, welche sie vergessen hatten, erinnerte sich das Bastardmädchen. Die halbe Nacht war vorüber, ehe die Lichter der Mondtore durch den fallenden Schnee in Sicht kamen. Der letzte Teil der Reise war der friedlichste. Der Schnee rieselte beständig herab und hüllte die Welt in Weiß. Süß Robin schlief im Sattel ein und schwankte im Einklang mit den Bewegungen seines Maultiers hin und her. Sogar Lady Miranda gähnte und klagte über Erschöpfung.
»Wir haben Gemächer für euch alle vorbereiten lassen«, erzählte sie Elaine. »Aber wenn du möchtest, kannst du heute Nacht in meinem Bett schlafen. Es ist groß genug für 4.«
»Es wäre mir eine Ehre, Milady.«
»Randa! Schätz dich glücklich, dass ich so müde bin. Ich möchte mich nur noch hinlegen und einschlafen. Für gewöhnlich müssen die Frauen, die bei mir im Bett schlafen, eine Kissensteuer entrichten und mir von allen schlimmen Dingen erzählen, die sie gemacht haben.«